Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesu Christo. Amen. Wir hören als Predigtext den von der Kirche für diesen Sonntag Okuli in der Passionszeit vorgesehenen Text aus dem Epheserbrief, dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 8. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Herr, tue meine Lippen auf, dass sie deinen Ruhm verkünden. Herr Jesu Christi, ich kann es nicht. Tu du's für mich. Amen. Liebe Gemeinde, so folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder. Wird uns da nicht Angst und Bange ums Herz? Wer bin ich denn, so sagen wir, dass ich, kleiner Mensch, Gottes Beispiel folgen könnte, ihn nachahmen in all dem, was er tut? Wie kann das gehen? Aber wir wissen, wenn wir im menschlichen Bereich uns umschauen, dass doch sehr viel geschieht im Nachahmen. Wir wissen, dass Kinder von ihren Eltern, von ihren Großeltern, von Bezugspersonen, vom frühesten Alter an viel lernen, indem sie das nachahmen, was die Alten tun. Entweder irgendeine Beschäftigung in der Küche nachmachen oder sonst etwas, nicht immer auch zur Freude der Erwachsenen, weil manchmal einiges dabei schief geht. Aber der Versuch, etwas nachzumachen, etwas dabei spielen zu lernen, ist in uns angelegt. Und dabei spielt eine Rolle, ob man die Erwachsenen, von denen man etwas nachahmend lernen kann, mag oder nicht. Wenn man einen Menschen als Kind nicht mag, dann wird man auch nicht ohne weiteres ihm etwas abnehmen. Aber je mehr man einen Menschen lieb hat, umso mehr wird man bereit sein, nachzuahmen. Freilich, das schließt nicht aus, dass man manchmal auch von üblen Menschen etwas nachahmt und dann das Falsche sich verinnerlicht, auch das kennen wir. Also mit dem Nachahmen, mit dem Folgen des Beispiels hat es etwas auf sich. Aber so fragen wir immer noch, aber ich bin doch nur ein kleiner Mensch. Und es ist ein Unterschied, ob ich meinen Eltern etwas nachmache oder ob ich Gott etwas nachmachen soll. Gott erklärt das in dem zweiten Vers unseres Textes. Da gibt er uns sozusagen eine Füllung dessen, was hier so mit einfachen, kurzen Worten beschrieben ist. Da heißt es nämlich, und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben, als Gabe und als Opfer. Naja, werden wir sagen, aber auch das ist ja ganz schön anspruchsvoll. Aber es geht zunächst einmal um das Thema Liebe. Und wir wissen auch als Menschen, dass das mit der Liebe immer so eine Sache ist. Wie oft werden Liebesschwüre gegeben? Und was entsteht oft daraus? Überall da, wo Ehen auseinandergehen, hat man ja sicher auch einmal von Liebe geredet, was man immer auch vielleicht darunter verstand. Aber die menschliche Liebe ist davon eben auch betroffen und wird dadurch zweideutig, dass sie sehr viel zu tun hat mit Sympathie und Antipathie, dass sie auch sehr viel zu tun hat damit, dass ich auch immer etwas für mich haben möchte. Ich liebe den anderen, weil ich etwas von ihm erwarte, weil er mir etwas bieten soll. Und damit kommt Liebe auch immer schnell in eine Zweideutigkeit, in ein Zwielicht. Das ist bei Gottes Liebe aber nun ganz anders. Und dafür steht Jesus Christus. Und wir erinnern uns an das Wort aus Markus 10, Vers 45, wo Jesus sagt, dass er eben nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, um etwas für sich zu haben, um durch das, was er tut, groß rauszukommen, um bei den Leuten Eindruck zu schinden, um die nächste Wahl zu gewinnen oder was auch immer, sondern dass er gekommen ist, zu dienen und so total zu dienen, dass er auch sein Leben dabei hingibt. Im vollen Wissen um diesen Weg ist er gekommen und hat er das auf sich genommen, aus der reinen Liebe. Und das ist die Liebe, mit der wir geliebt sind. Liebe Gemeinde, das ist auch der Grund, warum dieser Text in der Passionszeit Predigttext ist, wo es darum geht, ganz neu wieder Leiden und Sterben Jesu Christi zu bedenken. Denn da schlägt ja das Herzstück christlicher Kirche. Es geht in der christlichen Kirche nicht um einen allgemeinen Gottesbegriff. Es geht nicht darum zu sagen, wir glauben auch mit den Muslimen an denselben Gott. Es geht nicht an zu sagen, wir leben in einer abrahamitischen Ökumene, der Hochreligion, die den einen Gott verehren. Sondern die christliche Botschaft ist gebunden an diesen Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und daran hängt alles in der christlichen Botschaft. Dass Gott eben nicht mit sich allein blieb, dass Gott nicht sagt, ihr Menschen müsst euch zu mir empordienen, sondern dass Gott herunterkommt, sich herablässt, dorthin kommt, wo wir Menschen sind, um dort auf sich zu nehmen, was wir dem Vater schuldig geblieben sind. Denn auch das ist von Gott zu sagen, bei Gott ist nicht alles egal. Das hört man ja manchmal so aus manchen christlichen Verlautbarungen heraus, kann das vielleicht auch manchmal bei manchen Beerdigungsreden hören. Wir kommen ja doch schließlich alle irgendwo in den Himmel und Gott hat uns doch alle irgendwo auch angenommen. Aber Gott ist kein Hampelmann, mit dem man machen kann, was man will und am Ende ist er dann doch wieder der Trottel, der gutmütig ist und zu allem Ja und Amen sagt. So ist es nicht. Das ist nicht der Bibel der Heiligen Schrift. Der Gott der Heiligen Schrift, sondern das ist der Gott, wie die Menschen ihn gerne haben möchten. Aber der Gott der Bibel ist auch der, der eben den Ungehorsam des Menschen straft. Aber er will nicht, dass die Menschen daran kaputt gehen, an ihrer Engstirnigkeit, an ihrem Eigensinn, an ihrem Dickkopf, was die Bibel Sünde nennt, sondern er will, dass seine Liebe durchdringt, die sein innerstes Wesen ist. Und dafür bündelt er das gleichsam alles in seinem Sohn. Der Sohn nimmt die Strafe auf sich, bezahlt das, was wir Gott schuldig geblieben sind, auf das die Liebe Gottes nun ungehindert und ungebremst durchdringen kann zu uns. Nun haben wir Frieden mit Gott, wie es Römer 5, Vers 1 heißt. Wir haben Zugang zum himmlischen Vater. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir können wieder in dem Schutz seiner Liebe leben und wir können auch getrost an seiner Hand uns führen lassen dorthin, wo er eine ewige Herrlichkeit für die Seinen bereitet hat. Diese Liebe, die Gott uns damit schenkt, liebe Gemeinde, ist eine Liebe, die nicht bestimmt ist von Antipathie oder Sympathie. Denn Hand aufs Herz, kann jemand von uns sagen, er sei so ein toller oder sie sei so ein toller Typ, dass Gott nun eigentlich nichts Besseres zu tun hat, als sich total auf ihn einzulassen? Das kann doch niemand im Ernst behaupten. Brauchen wir doch nur die letzten Tage so zu gucken, mit allem, was wir gedacht, geredet haben oder auch gemacht haben. Das war immer nicht so toll. Und da kann man nicht sagen, also Gott muss mich doch einfach lieb haben, wie ich bin. Nein. Dass Gott sich auf dich und mich einlässt und dich und mich lieb hat, das ist ein Wunder, was man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und er hat uns lieb, trotz allem, was dem bei uns entgegensteht. Das ist der Kern des Evangeliums. Und liebe Gemeinde, das ist seine Liebe. Und nun der große Anspruch. So könnte man denken, dass Gott sagt, aber bitte, mein Lieber und meine Liebe, jetzt aber auf die Plätze und fertig los. Jetzt rennt nun los und liebt genauso, wie ich euch geliebt habe. Seht zu, wo er die Kraft herkriegt. Das wäre unmenschlich. Das tut auch Gott nicht. sondern Gott gibt uns auch im Heiligen Geist die Kraft, auch immer wieder so zu lieben, wie er uns geliebt hat. Er gibt uns die Kraft und lässt es geschehen. Wir dürfen es einfach ihm nachmachen. Und er hilft uns dabei. Er gibt Hilfestellung, so wie ein guter Sportlehrer Hilfestellung bei sportlichen Übungen gibt. Und achte darauf, dass der Schüler oder die Schülerin sich dabei nicht verletzt und nicht zu Schaden kommt. So gibt Gott uns auch die Kraft, nun eben in der Welt des Hasses und der Vorurteile ein Zeichen zu setzen, dass wir auf einmal auch den Menschen lieb haben können, dessen Nase uns nicht gefällt und dessen Weltanschauung uns nicht liegt und dessen Kosmetik uns nicht gefällt oder dessen Aufzug uns nicht entspricht. Gott gibt uns die Fähigkeit und die Kraft, ein klein bisschen von dieser selbstlosen Liebe auszustrahlen. Nicht, weil wir es aus uns könnten, sondern weil er uns so neu macht, dass wir es können. Denn denken wir dran, es steht ja auch in der Bibel, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Im Menschen, der auch mit seinem Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, da ist auch göttliches Potenzial drin. Aber es kommt darauf an, dass wir dieses Potenzial sozusagen zum Zuge kommen lassen, dass wir es nicht ablocken. Vielleicht ist das unsere Not als Christen in Deutschland, dass wir so wenig Ausstrahlung haben. Wir gucken, wenn wir uns selber begucken, zu viel auf die alte Eva und den alten Adam und zu wenig auf den Christus in uns. Wir glauben zu sehr an die Möglichkeiten der alten Eva und des alten Adams und zu wenig an die des Heiligen Geistes und unseres Herrn Jesus Christus. Es ist also der falsche Blickwinkel, die falsche Blickrichtung, die so vieles blockiert. Und Gott aber erwartet, die wir seine Kinder sind, denen er so viel auch an Gaben und Begabungen in dieser Richtung gegeben hat, dass wir es leben. Und deshalb nun auch der zweite Block hier des Themas in dem Text, dass wir die Pfoten davon lassen, von so vielem, was uns heute begegnet. Christen unterscheiden sich in ihrem Leben auch von anderen Leuten. Nicht, weil sie selber so tolle Fähigkeiten hätten, nicht, weil sie so besonders heilig wären, sondern weil, und so beten wir im Glaubensbekenntnis, wir eben die Gemeinde, die Gemeinschaft der von Christus im Heiligen Geist Geheiligten sind. Denn durch sein Wort, durch sein heiliges Mahl, durch das alles, auch im Gebet, wo Gott eben in unser Leben eintritt, macht er immer wieder uns neu und befähigt er uns. Befähigt er uns, eben im Alltag uns von anderen zu unterscheiden. Das ist in früheren Zeiten vielleicht einfacher gewesen oder auch in Diktaturen, wo man klar weiß, da ist der Nichtchrist, da ist der Christ. Sagen immer wieder Russlanddeutsche, ja in der Sowjetunion, da war das einfach, da waren die Konturen und die Grenzlinien klar. Aber hier bei uns, da ist alles so irgendwie so eine riesen Grauzone. Da vermengt sich Welt und Kirche, weltliches Denken und christliches Denken. Und da sieht man gar nicht mehr so klar, wo da auch Grenzlinien verlaufen. Liebe Gemeinde, wir werden als Gemeinde Jesu Christi nur überleben und auch an Gottes Hand das Ziel erreichen, wenn wir uns von ihm immer wieder unseren kritischen Blick in Richtung Welt schärfen lassen. Und was wird uns da heute alles eingeredet? Es gab keine Zeit der Menschheitsgeschichte, wo die Menschen so sehr mit allen möglichen Weltanschauungen konfrontiert wurden, wie im Zeitalter von Video, Internet und Walkman. Das muss man sehen. Und denken wir bloß nicht, das ist alles nur Gaudi und Unterhaltung. Man braucht nur einmal Talkshows im Fernsehen sich kritisch anzugucken und man wird sehen, wie viel Weltanschauung da auch rüberkommt. Wie viele Lebenskonzeptionen da vermittelt werden. Und natürlich prägt sich das ein, nicht nur den Jungen, sondern auch den Alten. Und da muss man als Christ auch sehen, was kann ich in mich reinziehen und wo muss ich die Pfoten davon lassen. Denn vieles, was toll aussieht, was verlockend ist, verführt in eine falsche Richtung. Und das fängt schon mal so ganz harmlos mit Worten an. Ich denke, da wird in unserer Umgebung gejammert. Was machen wir? Naja, wir jammern mit. Ist ja auch alles furchtbar. Wir jammern mit. Könnte ja auch alles besser sein. Mit dem Geld, mit der Rente, mit den Gesundheitskosten, mit der Gesundheit und überhaupt. Könnte alles viel besser sein. Aber haben wir wirklich Grund, so rumzujammern? Wie reich sind wir? Gucken wir uns in der Welt um. Wie viel Not und Armut? Und auch wie viel Not und Armut in unserem Land? Und wie gut geht's uns allen, die wir heute Morgen hier versammelt sind? Natürlich, das Wehwehchen da, die Krankheit dort, vielleicht auch mal ein bisschen wenig Geld auf dem Konto und all diese Fragen oder Sorge um einen Arbeitsplatz, richtig. Und trotzdem geht's uns immer noch besser und dürfen wir vor allem auch erst einmal dankbar darauf gucken, wo Gott uns hingeführt hat und vor allem dankbar sein, dass wir heute Morgen aufstehen konnten und dass wir hierher kommen konnten, dass wir keinen Unfall hatten unterwegs, dass uns Krankheit nicht gehindert hat, dass wir hier sind unter Gottes Wort. Und liebe Gemeinde, und da werden wir etwas merken. Wenn wir hier auch den Blickwinkel auf den Christus und weg vom alten Adam und der alten Eva richten, dass dann auch die Dankbarkeit viel selbstverständlicher und viel besser funktioniert und dass wir selber auch eben dadurch Lebensmut kriegen. Denn wenn ich dankbar zurückschaue auf das, was Gott alles mir schenkt und geschenkt hat, dann kriege ich auch den Mut zu glauben, dass Gott mir auch weiter so helfen wird. Auch in schwierigen Situationen und Tagen mir weiterhelfen wird. Und das höre auch du, der du vielleicht heute Morgen hierher gekommen bist, mit viel Not im Herzen. Dann denke einmal dran, was Gott schon in der Vergangenheit getan hat. Und dann frage dich, ob Gott dir nicht auch mit der Notsituation, in der du gerade bist, etwas zeigen will, auch zu deiner geistlichen Reifung. Denn auch das ist klar. Als Christ heißt das nicht, dass man keine Probleme mehr hätte. Und wenn man die verfolgte Christenheit in Afrika und Asien ansieht, wo vielleicht auch in diesem Moment Christen umkommen um ihres Glaubens willen, da kann man schnell erleben, dass es sogar einem noch mehr irdische Probleme schaffen kann, wenn man Christ ist. Aber man weiß sich in des Herrn Hand und weiß, dass er auch durchträgt und dass nach Römer 8 uns nichts scheiden kann von seiner Liebe. Aber genau weil das so ist, Finger weg von Unzucht und jeder Art Unreinheit. Und da widersprechen, wo auch in Kirche auf einmal etwas, was die Bibel als Sünde bezeichnet, etwa im Blick auf Homosexualität, wo Kirche so etwas hoffähig machen will. Finger weg und Widerspruch angemeldet. Das ist Sache von bekennenden Christen. Und Habsucht. Das Geld an sich reißen, immer nur ums Geld denken und dabei das Geld zum Götzen machen, denn auch davon ist hier die Rede. Götzendiener sind Unzüchtige, die lieben nämlich nur ihre sexuelle Gier und machen das zum Gott, weil sie meinen, ohne das nicht auskommen zu können. Oder sie lieben ihr Geld und machen das zum Gott, weil sie meinen, ohne Geld kann man nicht leben. Man braucht viel dazu. Aber das widerspricht einem echten Christen. Der freut sich für alles das, was er hat. Der freut sich über das, was Gott ihm alles geschenkt hat und was er ihm auch geschaffen hat. Aber er benutze so, wie es in Gottes Richtlinien in seinem Wort vorgesehen ist und richtet das, was Gott ihm geschenkt hat, nicht gegen Gott. Das ist der entscheidende Punkt. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Und das gilt es heute sehr zu bedenken. Sondern haltet euch an das Wort Gottes. Da ist die Wahrheit zu finden. Und nicht dort, wo einem alles Mögliche heutzutage versprochen wird. Denn um diese Dinge willen, um dieser falschen Ausrichtung willen, kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Liebe Gemeinde, wenn man in der Bibel schaut, was ist eigentlich Gemeinde Jesu Christi? Wir haben uns gestern ja in dem Gemeindekreis darüber Gedanken gemacht. Dann muss man sagen, Gemeinde Jesu Christi und damit Christen stehen immer in einer kritischen Distanz zur Welt. Wir können nicht einfach alles mitmachen. Und das Nächste, wir werden schuldig, wenn wir es nachschwätzen, weil wir der Welt damit ein gutes Gewissen machen. Wir Christen sind eigentlich der Pfahl im Fleisch der Gesellschaft um uns herum, indem wir die Finger in die schwerenden Wunden legen und sagen, Leute, denkt doch einmal darüber nach, warum wir heute vor dem und dem Problem stehen. Haben wir das nicht selber verursacht? Es ist doch seltsam auch, dass die Menschen immer, wenn irgendwo was passiert, sagen, wie kann Gott das zulassen? Und dass sie nicht fragen, was haben wir verbockt? Schlampige Bauweise in Erdbebengebieten und. Hass, der geprägt wird eben in religiösen und weltanschaulichen Gedankenspielen. Alles das schafft doch nachher großes Elend. Und das nach Römer 1, das ist auch zu sagen. Gott gibt auch dahin an die Folgen der Sünde. Und das Erste, was dann geschieht, ist, dass wir Menschen sagen müssen, Leute, Gott ruft uns auch mit dem Schrecklichen, was passiert, was er auch geschehen lässt, zur Umkehr, zurück zu ihm, dass wir neu zu ihm uns hinkehren lassen. Und das fängt natürlich auch bei uns Christen an, dass auch wir immer wieder bereit sind, uns zurückrufen zu lassen zu ihm, damit wir auf der richtigen Seite sind, in seiner Liebe. Und wenn hier das Reden so eine große Rolle spielt in diesem Text, die losen Reden, dann machen wir bloß nicht den Fehler zu sagen, naja, so was gebe ich auf mein Geschwätz von gestern. Machen wir diesen Fehler bitte nicht, oder auf mein dumm Gebabbel, wie man so hier im Hessischen sieht. Nicht so, sondern dann sei uns immer wieder ganz klar, dass es immer mit der Rede anfängt. Und in Jakobus' Brief steht klar, dass die Zunge ein gefährlich Ding ist. Und es wird nie als allererstes geschossen und gebombt, sondern es wird erst Hass gesät. Und wie geschieht das? Mit Worten, Vorurteile. Werden Menschen aufgeladen und am Ende kommen Selbstmordattentäter dabei raus und all das Schreckliche, was passiert, oder Völker gehen voller Hass aufeinander los. Da waren immer erst Worte am Werk. Und das sieht die Bibel ganz genau. Und man kann nicht sagen, die Worte sind nichts. Das legt einem die Politik heute so nahe, wo man oft den Eindruck hat, gestern ist nicht, morgen ist nicht mehr wahr, was ich gestern gesagt habe. Das kann es nicht sein. Das Wort ist eine Gabe Gottes an uns. Und damit haben wir vor ihm größte Verantwortung. Und das gilt vor allem auch für die Medien. Größte Verantwortung. Und wir Christen haben auch die Pflicht, auch die Medien immer wieder daran zu erinnern. Überlegt euch, was ihr schreibt und was ihr sendet. Und überlegt euch, wie ihr Menschen damit beeinflusst und in welche Richtung. Und wir Christen haben die Gabe, durch das Wort Gottes hier auch deutlich zu unterscheiden und nicht das Gift weiter mit zu verbreiten. Denn so endet unser Text, seid nicht ihre Mitgenossen, macht nicht überall mit. Denkt dran, ihr seid geheiligt durch die Liebe Gottes. Ihr seid von ihm auf seine Seite geholt. Und ihr könnt nicht dauernd so tun, wie wenn ihr in der größten Finsternis stecken würdet. Ihr steht im Licht, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Und wir haben in unserer Sprache ja einen schönen Ausdruck. Wenn jemand einem so richtig lieb und herzlich und gewinnend anguckt und wenn da sowas ausgeht, dann sagt man, der hat mich angestrahlt. Aber anstrahlen, das ist ja eine Sache, die auch geschieht mit einem Strahler etwa. Das hier ist ja nur zu lesen, weil es angestrahlt wird. Eben durch den Apparat, durch die Lampe, die da oben drin ist, wird das hier dran gestrahlt. Und seht, so strahlt uns Gott an im Heiligen Geist, dass wir erkennen können, was seine Sache ist und wo es lang geht für uns. Und er macht es möglich, er will durch uns durch, wie so durch einen Brennpunkt hindurch strahlen, dass das ausstrahlt in die Welt. Wir haben allen Grund, als geliebte Kinder Gottes zu strahlen. Und jeder von euch möge dort, wo er morgen wieder im Alltag ist, das ausstrahlen, was ihm heute im Gottesdienst wieder ganz neu durch die Liebe Gottes aufgegangen ist. Wir sind Kinder des Lichts, wir stehen auf der richtigen Seite, wir sind auf dem Weg Gottes, auf dem richtigen Weg, damit wir das richtige und wahre Ziel der ewigen Gottesgemeinschaft in der Auferweckung der Toten bei der Wiederkunft unseres Herrn dann haben werden in einer neuen Geistleiblichkeit ewiger Freude. Dort gehören wir hin und das ist Grund zum Strahlen und dahinter verblassen auch die kleinen Wehwehchen, die uns so im Alltag immer wieder belasten. Dann hat man was vor Augen, das große Ziel. Und dann schafft man auch die Durststrecken des Alltags. Gott macht es möglich. Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinn in Christo Jesu, unserem Herrn, bis er kommt. Amen.